Ja, jetzt sitzen wir hier im Wohnzimmer beisammen und das ist auch das erste Mal für mich, denn sonst öffnet sich in der Regel die Tür zum Swimcast-Poolhäuschen nur virtuell. Und dann sitzt man in so einem Online-Format zusammen und guckt sich gegenseitig durch die Kamera an, aber heute ist es ein neuer Punkt, denn es hat sich die echte Tür geöffnet und hindurchgeschritten ist Christoph Kläfers, der mir jetzt gegenüber sitzt, zu einem neuen Format, das wir versuchen wollen zu implementieren und hier vorzustellen und uns da ein bisschen auszuprobieren. Das Ganze lehnt sich an die Deutsche Schwimmtrainingervereinigung. Dort gab es mal das Format DSTV. Kontrovers, das habe ich selber einmal referiert und seit 2 Jahren hat das Christoph übernommen und stellt dort Theorien oder Hypothesen zur Diskussion auf, wo sich dann die Teilnehmenden dazu äußern sollen, wie sie das sehen, Pros und Kontras austauschen. Und daran anlehnend haben wir uns gedacht, vielleicht sollten wir das öfter mal machen und über verschiedene Themen einfach wild los diskutieren und sprechen und 2 Meinungen austauschen. Aber bevor wir einsteigen weiter, was wir hier so vorhaben, möchte ich Christoph einmal vorstellen, beziehungsweise dass er sich selber vorstellt und übergebe damit das Wort gegenüber zu Christoph Kläfers. Stell dich doch einmal bitte kurz vor.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Wie du schon richtig gesagt hast, habe ich das beim der DSTV schon 1-2 Mal vorgestellt und es ging meistens um wissenschaftliche Themen, die vielleicht eine Implikation auf die Praxis haben. Und das fasst auch schon ganz gut meine Rolle zusammen. Und zwar habe ich nach meiner Schwimmkarriere, wenn man die denn so nennen kann, als Trainer gearbeitet und bin jetzt in der Wissenschaft tätig als Professor für Sportwissenschaften an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport und beschäftige mich da hauptsächlich mit Lehre, was der Hochschule nun mal so inne ist. Und Forschung kommt leider ein bisschen zu kurz, interessiere mich aber trotzdem weiterhin für Forschungsergebnisse im Schwimmen und versuche das immer mal wieder zu reflektieren, was davon nicht umsetzbar ist für die Praxis. Und ich freue mich, André, dass wir hier heute das mal diskutieren können.
Ja, glücklicherweise sitzt die Hochschule hier in Hamburg, deswegen ist der Weg kurz und es ist eine willkommene Abwechslung, sich live direkt in die Augen schauen zu können, auch wenn das, glaube ich, später in der Post-Production ein bisschen mehr Arbeit ist, aber das soll euch nicht interessieren. Du hast schon gesagt, du bist Professor an der Sporthochschule oder an der Hochschule für Gesundheit und Sport hier in Hamburg, aber selber auch als Schwimmtrainer. Was ist denn dein Schwimm-Background? Bist du selber mal geschwommen und wie lange warst du Trainer? Bist du selber noch auch am Beckenrand, im Becken unterwegs?
Also ich bin lange Zeit eher so hobbymäßig geschwommen, würde ich sagen. 3-mal die Woche. Würde ich jetzt aus heutiger Perspektive als hobbymäßig bezeichnen. Habe ich mit 15 bin ich zur SG Bayer gewechselt und habe dort dann professionell, also 2-mal am Tag trainiert und habe das Ganze bis Anfang 20 bei der SG Bayer und dann in Mönchengladbach weitergemacht und hatte dann die Möglichkeit, nachdem ich ja mit Groundwork angefangen habe, also so erste Wettkampfmannschaften schwimmen lernen, recht früh Verantwortung als Cheftrainer bei der SG Bayer zu übernehmen und in Uerdingen eine Gruppe zu übernehmen. Das war 2012, also schon ein bisschen her. Und das habe ich dann 3,5 Jahre gemacht und bin jetzt seit Mitte 2015 nicht mehr am Beckenrand tätig, zumindest nicht fürs Schwimmen, und mache nur noch so ein bisschen Triathleten, Einzeltraining und dann am Wochenende ab und zu mal, so wie heute Morgen, ein bisschen Triathlon-Training und bin dann immer wieder mit dem Schwimmen in Kontakt. Und jetzt habe ich auch vor 3 Jahren, 4 Jahren, kurz vor, während Corona dann wieder angefangen, selber zu schwimmen und schwimme jetzt wieder so 2-3 Mal die Woche.
Wir werden uns morgen, wir sitzen hier heute am Samstag am 19. beisammen, wir werden uns morgen auf der Masters DMS im Hamburger Stützpunkt wieder begegnen, dann als in Anführungsstrichen Konkurrenten im Wettkampfbecken. Weißt du schon, welche Strecken du davor hast?
Ja, also so wie ich das Format verstanden habe, sind wir heute auch mehr oder weniger Konkurrenten um die richtige Position oder wir wollen ein bisschen Perspektiven teilen. Also ich war mal für 100 Meter Rücken eingeplant und scheine jetzt auch die 100 Meter Kraul gewonnen zu haben in der Krankheitslotterie. Das passt nicht ganz so gut zu meinem Trainingsvolumen in den letzten Wochen, aber ja, das so wie das bei Masters nun mal ist, dann beißt man sich da durch und dann schauen wir mal, wie das wird. Also 8 Bahnen werde ich schon noch irgendwie schwimmen können.
Wir haben das alle mal irgendwann irgendwie gelernt und mit der Erfahrung, die ja mit dem Lebensalter kommt, beißt man sich dann so durch. Ich glaube, das ist auch der richtige Punkt, wenn wir über Erfahrung sprechen. Denn ja, wir sitzen nicht hier, weil wir zu allem die größten und besten Experten sind, was es so an Themen im Schwimmsport gibt, sondern weil wir gerne in diesem Format Standpunkte und Meinungen austauschen wollen. Und ich glaube, da darf man Meinung nicht immer zwangsweise auch mit Expertise verwechseln. Wir beide uns jetzt über die Biochemie von Tintenfischen unterhalten, dann haben wir, glaube ich, eine Meinung vielleicht dazu, aber wahnsinnig wenig Expertise, zumindest das nicht so mein Bereich. Nichtsdestotrotz, wir sind ja beide im Schwimmen beheimatet und haben schon viel gesehen und wollen gerne mal über verschiedene Themen sprechen und haben uns für dieses erste Format, wo wir jetzt hier beisammen sitzen, passend zum Saisonbeginn ein Thema ausgesucht, was immer wieder in der Sommerpause hochkocht und auch schon, wenn die Saison sich langsam dem Ende zuneigt. Und das ist die Diskussion, die wir immer wieder führen, USA gegen Deutschland. Wo soll eigentlich die Karriere nach dem Abitur oder während des Studiums dann weiterlaufen? Und es gibt ja viele, viele Schwimmerinnen und Schwimmer, die vor dieser Entscheidung stehen. Gehe ich jetzt in die USA? Das betrifft ja nicht nur die Top-Athletinnen und Athleten, sondern auch die Garde aus der zweiten, dritten, vierten Reihe, die vielleicht gerne das Schwimmen beibehalten möchten und sich entscheiden müssen, mache ich das in Deutschland oder mache ich das vielleicht in den USA? Und das soll das erste Thema sein, mit dem wir uns hier in diesem ersten Format mal auseinandersetzen. Und Christoph hat schon gerade gesagt, wir sind hier kleine Konkurrenten nebeneinander. Also der eine soll vielleicht den einen Standpunkt vertreten, eher vielleicht pro USA argumentieren, der andere eher den anderen Standpunkt, eher Richtung pro Deutschland argumentieren. Das Ganze soll so ungefähr einmal im Monat stattfinden, so, wo wir uns dann einem Thema annehmen. Wenn ihr dazu selber Wünsche habt, über das wir uns mal unterhalten sollen, dann schreibt das gerne an andre@swimcast.de. Dort ist das Postfach immer offen und dann picken wir uns da vielleicht auch etwas sehr, sehr Schönes raus. Christoph, standest du eigentlich mal selber vor der Wahl oder vor der Überlegung, deine Schwimmkarriere im Ausland fortzusetzen in Kombination mit dem Studium?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe ja erst mit 15 den Schritt gewagt, sage ich jetzt mal, professioneller zu schwimmen und bin da nie in die glorreichen Sphären gekommen, dass mich da irgendjemand angesprochen hat. Ich hatte auch das Gefühl, dass das zu meiner Zeit gerade erst die Anfänge nahm, dass das so ein bisschen, ja, größer wurde, dass man da abroad studieren konnte und dann irgendwelche Stipendien bekam oder bekommt. Wahrscheinlich hat es sowohl an meiner mangelnden Schnelligkeit als auch an meinem mangelnden Interesse gelegen, dass ich mich nicht so richtig darum bemüht habe. Der Schritt von damals aus dem Dorfverein hin zur SG Bayer war, glaube ich, schon ein sehr großer Schritt aus der Komfortzone heraus, sodass der Schritt in die USA zu dem damaligen Zeitpunkt nicht so richtig in Frage gekommen ist. Und ehrlich gesagt ist es halt für mich immer noch relativ schwierig, diese beiden Systeme oder diese beiden Wege zu vergleichen, ob es dann richtig oder falsch gibt. Aber da kommen wir ja gleich sicherlich auch zu.
Ich glaube, richtig oder falsch gibt es da gar nicht. Auch bei mir war das damals gar kein Thema gewesen, irgendwo ins Ausland zu gehen. Auch sportlich nicht. Meine Karriere hatte ich da schon beendet Richtung Abitur. Und hatte gesagt, so, ey, es gibt noch andere Sachen, als 9-mal oder 10-mal die Woche zu trainieren. Das fröhliche Partyleben und das Leben mit Freunden rückte dann doch irgendwann in den Vordergrund, weil vorher schon klar war, na gut, für den ganz großen Sprung Richtung deutsche Spitze oder DJM-Finale wird es nicht reichen, entweder weil das, ja, vielleicht weil ganz stumpf das Talent nicht da war und das ist ja auch völlig fein. Aber wie du schon sagtest, ich hatte auch das Gefühl, dass so in den letzten Jahren in der meiner Trainerlaufbahn, ich habe es ja bis 2021 gemacht, dass da auch das mehr und mehr in den Fokus rückte, auch sicherlich, weil es professionalisiert wurde, weil es Institutionen gibt, die aktiv die Sportlerinnen und Sportler ansprechen für Stipendien, in die in den USA begeistern und dort auch, ja, naja, gut, ein Geschäftsmodell daraus entwickelt haben. Das muss man auch, glaube ich, so ganz ehrlich sagen. Und deswegen rückt das mehr und mehr in den Vordergrund. Und dann locken die verschiedenen Institutionen und die Universitäten mit ganz, ganz tollen Versprechen, auch was die sportliche Entwicklung vielleicht angeht und was die universitäre Entwicklung auch angeht. Und ich finde, in meinen Augen ist das auch, und da bin ich jetzt ganz klar auf der Seite pro USA, einer der Punkte, wo ich sage, da haben wir in Deutschland erheblichen Nachholbedarf. Also ich würde mir da wünschen, dass die Profile von den deutschen Universitäten und von den angeschlossenen Schwimmvereinen, also A, in einer Kooperation stärker herausgearbeitet werden und dann auch als zweites damit viel stärker noch geworben wird. Das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, das passiert aus den USA heraus etwas mehr, oder siehst du das anders?
Ja, ich würde vielleicht erstmal die ganz große Türe öffnen und das Thema duale Karriere direkt mit dazu nehmen. Ich glaube, dass wir in Deutschland eine Idee davon haben, wie duale Karriere funktionieren kann, aber wie das häufig bei uns so ist, wir haben eine relativ klare Idee und relativ wenig Flexibilität. Wenn man sich für eine Karriere bei Bundeswehr, Polizei, Zoll etc. entscheidet, glaube ich, können wir das schon fast ad acta legen und sagen, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Weg, den man hier gehen kann. Wenn man den Weg Studium geht, ist es schon deutlich schwieriger. Also erstens, was Trainingsvolumina angeht, zweitens, was, ich sag jetzt mal, Reisetätigkeiten angeht, dabei meine ich aber eigentlich nur von der eigenen Haustür zum Swimmingpool und zurück. Ja, also das hat ja je nachdem, wo man dann trainiert, auch schon ja zeitliche Punkte. Dann, was kann ich überhaupt an dem Standort machen, wie ist der ausgestattet, und da haben wir noch über solche Dinge gar nicht gesprochen. Was mir halt ein bisschen zu kurz kommt in der Diskussion, ist immer, dass wir von meiner Betrachtungsweise immer dieses Thema USA sehr stark glorifizieren und sagen, ja, wir müssen in den USA trainieren, und sicherlich stimme ich den Leuten dazu, dass wir da bessere Bedingungen vorherrschen haben, aber scheinbar scheint eine Abwanderung in die USA weniger schlimm zu sein, als sich mal anzugucken, welcher Standort vielleicht der beste in Deutschland ist, der zu mir passt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel darauf hinarbeiten würde, dass man sagt, okay, an Bundesstützpunkt A kann man besonders gut Psychologie studieren und dann Bundesstützpunkt B kann man besonders gut Medizin studieren, um jetzt mal zwei recht zugegeben elitäre Studiengänge rauszunehmen. Von mir, also BWL kann man wahrscheinlich an beiden dann studieren, aber dass die Hemmschwelle häufig höher ist, zu sagen, ich wechsle von Berlin nach Hamburg oder wo auch immer hin, mal von Personen unabhängig, die da arbeiten oder wie man mit denen klarkommt, scheint die Hürde höher zu sein, als wenn ich sage, ich gehe jetzt zu irgendeinem wildfremden Trainer in irgendeine wildfremde Stadt in den USA, irgendwo, wo noch niemand vorher war, aus der Familie wahrscheinlich, an irgendeine zweit- oder drittklassige Universität, weil die wenigsten ja an die Top-Universitäten direkt gehen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich vielleicht auch ein Augenmerk drauf legen würde, vielleicht kommen wir da heute auch noch ein bisschen hin, dass man sagt, ja, wir haben vielleicht nicht die Top-Trainer in Deutschland, wir haben nicht die Top-Standorte in Deutschland, aber ob wir jetzt mit der drittklassigen Universität in den USA nicht mithalten können, müssten wir vielleicht wirklich nochmal deutlicher hingucken, ob das so ein Thema ist. Aber ja, grundsätzlich, wenn wir die Sportsysteme nebeneinander legen, ist Bildung und Sport in den USA, um das kurz zu beantworten, deutlich besser möglich als hier.
Das, was ich nicht verstehe an der Sache, ist tatsächlich, wir reden über diesen Punkt, also seit Jahren. Das ist nicht neu, das ist nicht in 3 Jahren irgendwie vor 3 Jahren aufgeploppt. Das ist ein Thema, womit wir uns seit Jahren schon beschäftigen, die Vereinbarkeit von Studium und Sport. Und es gibt so wenig Bestrebungen, also mir sind zumindest kaum welche bekannt. Ich weiß, dass sie in Bochum ganz stark den Weg zur Kooperation mit der Ruhr-Uni suchen. Da ist das dortige Trainerteam und das Professorenteam hinterher und das Uni-Team, dass dort eine starke Verknüpfung stattfindet. Aber wenn du dann mit einem Lukas Mazerat sprichst, der ja an der Ruhr-Uni dort studiert, das klingt nicht so, als würde das wirklich ein Zahnrädchen ins andere greifen, so wie das in den USA mit den Trainingsmöglichkeiten auf dem Campus, mit der Unterbringung auf dem Campus, mit all diesen Vorteilen, die da sind, kurze Wege, jetzt kann man hier nicht 100 neue Gebäude bauen, das ist mir schon klar, aber so überhaupt erstmal zu überlegen, okay, wie können wir uns als Universitätsstandort vielleicht auch profilieren, indem wir versuchen, die bestmöglichsten Voraussetzungen für eine leistungssportliche Karriere parallel zu schaffen, dass dort so wenig stattfindet und dass wir da, also ich sehe da keinen Fortschritt. Und kann es verstehen, dass gerade in Zeiten der Globalisierung die Schwimmerinnen und Schwimmer sich mehr und mehr damit auseinandersetzen, okay, Was kann ich denn woanders machen? Und wenn mir dann die drittklassige Uni genau das anbietet, plus dem Benefit, dass sie mich vielleicht persönlich weiterentwickeln in einem anderen Land mit einer anderen Erfahrung, dass wir da einen Leistungsdrain haben, also einen Verlust, das leuchtet mir vollkommen ein. Also kann ich verstehen.
Ja, also ich auch. Also für mich sind da drei verschiedene Dinge, spielen da eine Rolle. Das erste würde ich jetzt, glaube ich, ganz schnell abfrühstücken. Also wenn wir den Fokus auf die Athletinnen und Athleten legen, die, ich nenne es jetzt mal Kaderperspektive in Deutschland haben, dann weiß ich nicht, ob da die zweite oder dritt oder die zweitbeste Uniklasse ist wahrscheinlich immer noch gut genug, aber die drittbeste vielleicht nicht so. Für diejenigen, die sagen, ich bin so mittelgut im Schwimmen, also niemand soll mich falsch verstehen, das ist jetzt aus einem sehr leistungssportlichen Blickwinkel zu betrachten. Also, wenn ich jetzt im deutschen Jahrgangsfinale mit 17 oder 18 bin, dann werde ich jetzt wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, noch in die offene Klasse zu kommen, es sei denn, es gibt noch irgendwelche Trainingsrückstände oder so. Aber wenn ich mich in so einem Rahmen befinde, so um Platz 10, 12 vielleicht in meinem Jahrgang auf meiner besten Strecke mit 17, 18, dann ist eine drittklassige Universität in den USA sicherlich die beste Wahl, weil dann kann ich ein bisschen Sport weitermachen, kriege ein Studium ganz gut finanziert und kann da einen guten Weg gehen. Die würde ich jetzt mal in der Betrachtung so ein bisschen außen vor lassen, weil die nicht diejenigen sind, die Sporthilfe oder bei uns im Unterstützungssystem irgendwie eine Rolle spielen. Und da ist es dann halt so, die Perspektive der Universitäten ist halt sehr, sehr stark durch die Brille der Universitäten. Also die Universität hat keinen Vorteil davon, wenn Lukas Mazerat oder irgendein besonderer Sportler bei denen an der Uni schwimmt. Deren Währung sind Drittmittel und deren Währung sind Publikationen. Und das ist das, was den Dekan, den Präsidenten, den wen auch immer, oder Exzellenzcluster oder wie man das nennen möchte, das ist das, was in der Währung von diesen Menschen eine übergeordnete Rolle spielt, aus meiner Perspektive. Und wir haben, also das, was bei uns der Hochschulsport ist, sind jetzt nicht die Dolphins, die jetzt irgendwie in allen Sportarten die besten Sportler vereinigen und gegen die Bears von der anderen Universität irgendwie kämpfen in allen möglichen Sportarten und da eine Rivalität entsteht und das irgendwie pressewirksam ausgeschlachtet wird und die Universität, also wir sitzen jetzt gerade in Hamburg, die Uni Hamburg zum Beispiel, besonders gut gegen die Ruhr-Uni Bochum abschneidet und dann der Präsident der Universität Hamburg beim finalen Hockeyspiel dieser beiden Institutionen ist oder beim finalen Fußballspiel oder so, das spielt halt einfach überhaupt keine Rolle. Also niemand interessiert sich für Hochschulsport, weil da auch überhaupt nichts Professionelles geschieht. Und bei uns ist der Sport quasi völlig aus diesem universitären Konstrukt raus.
Aber das ist doch genau der Punkt, dass dort nichts Professionelles passiert. Das eine muss das andere ja gar nicht ausschließen. Natürlich ist die Währung der Universitäten Drittmittel und Veröffentlichung, da hast du vollkommen recht. Du bist da aber in einem Haifischbecken, also du suchst dir ja auch einen Charakter und ein Profil als Universität. Und du hast hier einen brachliegenden Zweig, womit du sofort, sobald du irgendwie dort investierst, bist du so weit weg vom Rest der anderen Universitäten, was das Sportliche angeht, das ist eine leicht zu pflückende Frucht. Und Sportler haben ja nicht umsonst auch in der Berufswelt den Ruf, sehr, sehr gut organisiert zu sein, zielstrebig zu sein, fokussiert zu sein, belastbar zu sein. All diese Eigenschaften treffen auch auf das universitäre Leben zu. Und du hast ja die riesigen Standorte. Du hast Hamburg gerade angesprochen. Die Uni liegt mitten in der Stadt. Da ist alles eigentlich erreichbar. Das ist alles machbar, so von den Sportstätten her. In Bochum liegt es ein bisschen abseits, okay, aber auch die Schwimmhalle ist ja direkt mit am Campus, ist ja einmal über die Straße laufen dort. Ich weiß jetzt nicht, wie das in München aussieht, zum Beispiel an der LMU, oder wie das in Berlin ist, mit den dortigen Unis, die ja nochmal eine ganze Ecke größer ist als Stadt. Da hast du sofort einen Profilierungsfaktor, und gerade, glaube ich, über die Individualsportarten, das kann ja auch, weiß ich nicht, Tennis noch mit sein, das kann Schwimmen sein, das kann Leichtathletik sein, wo du nicht direkt ein ganzes Team brauchst, wo du dann auch vielleicht auf universitärer Ebene gar keine Konkurrenz hast, sondern ey, wir bieten dir als Leistungssportler, der sich weiterentwickeln möchte, der vielleicht Platz 5 offene Klasse war letztes Jahr und jetzt sich einen Studienstandort sucht, wir bieten dir die Möglichkeit, beides weiter verfolgen zu können. Und ich glaube, das ist das Argument, mit dem dann, mir fällt bloß Skola Book ein, aber Skola Book vor dir steht bei einer deutschen Meisterschaft und sagt, hier, So sieht's aus. Denk mal drüber nach, wenn du das weitermachen willst. Und da verstehe ich nicht, warum das Feld dort nicht weiter auch unterstützt wird.
Also die Frage ist halt, wer das will. Also weißt du, also wir sind ja jetzt hier relativ stark in der Blase, die sehr sportgetrieben ist. Ich war gestern und vorgestern auf einer Fortbildung. Da kam niemand aus dem Sport. Und das sind einfach Dinge, die dort überhaupt keine Rolle spielen. Also der Stellenwert von Leistungssport in der Gesellschaft ist ja schon mal was, was in Deutschland eine riesige Rolle spielt aus meiner Sicht. Also bei uns gibt's Fußball, dann gibt's lange nichts. Und wenn du, ich weiß, du hast ja auch als Trainer gearbeitet, wenn du als Trainer zu einer Cocktailparty kommst oder zu einem Geburtstag oder zu sonst irgendwem, dann wirst du gefragt, was du denn hauptberuflich machst, weil du ja nicht zwingend das Gesicht jede Woche in eine Kamera hältst, nachdem du in der 93. Minute noch irgendwie ein Gegentor bekommen hast und über den Schiedsrichter maulen kannst, sondern bei uns haben wir halt eine sehr stark ausgeprägte Monokultur. Und ich glaube, das funktioniert bei uns nicht, weil zum einen die Personen nicht an der Universität angestellt sind, also die Trainerinnen und Trainer in dem Fall, und dass die Infrastruktur nicht an diesen Universitäten ist, sondern die Infrastruktur städtisch oder von wem auch immer betrieben wird. Und zum Dritten haben wir halt das Problem, dass sich vielleicht noch der Sportprofessor für irgendwen interessiert, aber der, weiß ich nicht, der Englisch als Fremdsprache oder was weiß ich was, der Sinologie-Professor vielleicht nicht das höchste Interesse an einem Leistungssportler hat oder Professorin. Und das ist ein Thema, wo wir aus meiner Sicht, wenn wir einen Blick zurückwerfen, wir sind uns ja vielleicht einig, dass das im Bereich Schule noch ganz okay funktioniert, aber selbst da gibt es ja Unterschiede zwischen einem Standort wie in Essen, wo dann das Frühtraining irgendwie um 6:30 oder so stattfinden muss, damit man noch irgendwie zum Schulstart kommen muss, obwohl das eine Eliteschule des Sports ist oder zumindest eine sportbetonte Schule oder wie auch immer man das Konzept in NRW nennen möchte. Und hier in Hamburg kommen die dann entspannt zur zweiten Stunde oder entspannt ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber dann geht das Training halt eine Stunde später los und da geht es ja schon los. Also wenn ich um 6.30 Uhr Leistung bringen muss oder trainieren muss oder um 7.30 Uhr, das sind ja schon mal himmelweite Qualitätsunterschiede in der Qualität des Trainings. Das bedeutet unterm Strich, dass das, was auf den Biorhythmus des Sportlers auswirkt und so weiter und so fort. Und da geht's nur in Anführungszeichen um Schuldirektoren, wo man sagen könnte, ja, wenn du in der Schule jetzt jemanden hast, der outstanding ist in der Sportart, das wäre vielleicht ein Aushängeschild für eine Schule. Aber an der Universität ist es wahrscheinlich das Aushängeschild, wenn da jemand aus einem Exzellenzcluster ein Startup gründet und das irgendwie dann besonders toll wird, dieses Startup. Und das ist halt schon so ein Punkt, wo ich denke, wo wir so weit entfernt sind, dass diese Kulturen ineinander schmelzen und wir in der Sportbubble unseren Einfluss, glaube ich, manchmal extrem überschätzen außerhalb des Fußballs.
Du sprichst aber den Punkt an und das finde ich tatsächlich, das habe ich auch in der Vorüberlegung zu heute überlegt und nochmal reflektiert, dass wir im schulischen System mit den Eliteschulen des Sports, mit den Internaten, mit den angeschlossenen Olympiastützpunkten, mit den Trainingsmöglichkeiten, da ist diese Infrastruktur da. Also die finde ich dort wirklich, wirklich schon sehr gut. Und auch die Standorte, ein Olympiastützpunkt in Hamburg oder ich glaube auch ein Olympiastützpunkt in Berlin, muss sich von der Infrastruktur her halt überhaupt nicht verstecken vor den Universitätsbädern in den USA, vor den Collegebädern dort. Das ist hier wesentlich, wesentlich professionalisierter mit den Strömungskanälen, mit den Trainingswissenschaftlern, die dort dranhängen. Und dennoch glaube ich auch, wenn wir auf die sportliche Entwicklung gucken und jetzt sagen wir, okay, ich bin jemand, weiß ich nicht, diese Woche ging es wieder drum, Martin Wrede hat jetzt auch in die USA gewechselt oder wird dorthin wechseln und damit verlieren die Hannoveraner nach Finn Wendland den zweiten großen Leistungsträger dort aus der Trainingsgruppe, die werden sich schon auch angucken, wo habe ich sportlich die besten Möglichkeiten, wo ist das Trainerteam auch da, wie gut werde ich betreut, wie individuell werde ich betreut, was ist vielleicht auch der Leistungsschwerpunkt, so von der Schwimmart her, von der Streckenlänge her, von der Leistungsausprägung, wie ist die Historie, wer hat dort schon gute Leistungen erzielt. Und dann gibt es immer wieder so viele Faktoren, die dann doch in die USA deuten, mit der Internationalität auch, weil da auch viele Athleten dann aufschlagen und dorthin den Weg suchen, in deren Heimatländern das jetzt noch weit weniger professionalisiert ist, wenn ich jetzt, habe ich gerade kein Beispiel im Kopf. Aber ich glaube, kann man sich irgendwie vorstellen, dass jemand aus Polen sich vielleicht eher überlegt, in die USA zu gehen oder aus Serbien oder vielleicht auch aus Mexiko, als jetzt jemand unbedingt aus Frankreich zum Beispiel. Ja, und dann ist das sportliche Argument für mich dort auch mit der Trainingsgruppe, wenn du sagst, okay, da sind halt 15 Leute gleich schnell, und zwar alle in meinem Bereich.
Ja, aber genau das ist der Punkt. Also ich glaube, also ich habe das ja eben so ein bisschen auf diesem globalen, also auf dem, ich sag jetzt mal, mit der DOSB-Brille mir angeguckt. Wenn ich mir jetzt die DSV-Brille anschaue, dann müsste es aus meiner Sicht ein klares Ziel sein, zu sagen, wir wollen eine klare Clusterung und Hierarchisierung von irgendwelchen Karrieren haben. Das heißt, ich kenne die Bedingungen in Hannover zu wenig, um das jetzt beurteilen zu können an diesem Beispiel. Aber aus meiner Sicht müsste man sagen, okay, in Hannover oder von mir aus in Mönchengladbach oder in wo auch immer, wo jetzt keine Bundesstützpunkte und ein großer Olympiastützpunkt angeschlossen ist, wobei in Hannover könnte man die Anbindung an den Olympiastützpunkt herstellen, auch wenn das da keine Kernsportart ist, sagen, okay, ihr müsst ab einem gewissen Punkt, müsst ihr an den Standort, wo es einen Bundesstützpunkt mit Strömungskanal, mit Betreuung von Physiotherapie, dualer Karriere, also Laufbahnberatung etc. an Olympiastützpunkten gibt. Und ich glaube, wir sind nicht bereit dafür. Also niemand...
Die Idee gab es ja auch schon mal. Also die ist nicht neu und die hat für Riesenkontroverse gesorgt.
Das ja, und ich verstehe diese Kontroverse ehrlich gesagt nicht, weil aus meiner Sicht geht es darum, anzuerkennen, wo man an Grenzen stößt. Und wenn man an Grenzen stößt, scheint man hier in Deutschland bereiter zu sein, jemanden in die USA abgeben zu wollen, als 200 Kilometer weiter. Und irgendwie scheint ein Umzug in die USA auch irgendwie möglicher zu sein, als mit 16, 17 in ein Internat in Deutschland zu gehen. Also das sind so ein bisschen Schizophrenien, die mir ein bisschen fremd sind. Und dann zu sagen, okay, wir haben... Also Magdeburg ist jetzt so, dass Magdeburg jetzt zieht, weil da genügend Qualität ist, weil da es ein Trainer unter Beweis gestellt hat, dass er in der Lage ist, Athleten erfolgreich zu machen. Und Magdeburg ist ja quasi ein bisschen USA, also da trainieren internationale Athleten. Und ich verstehe nicht, warum wir nicht 4, 5 Cluster dieser Art schaffen. Also was weiß ich, Langstrecke, Mittelstrecke, Kurzstrecke, Staffelprojekt. Also es sind ja sind alles keine neuen Ideen, hast du ja schon gesagt, ja. Oder zu sagen, wir machen einmal Gleichzug, einmal Wechselzug, Schwimmarten oder wie auch immer man diese Gruppen aufteilt. Es gibt Kompetenzzentren für unterschiedliche Dinge und da hat man dann halt hinzugehen, wenn man ein gewisses Leistungsniveau hat, um dort auch diese Dinge, die du für die USA als positiv beschrieben hast, eine Trainingsgruppe, die elitär ist, wo man mit Leuten trainieren kann, die gleich schnell sind, wo man eine Unterstützung hat. Und dann ist die Aufgabe aus meiner Sicht des Deutschen Schwimmverbandes zu sagen, an die lokale Universität heranzutreten und zu sagen, wir haben hier ein Exzellenzcluster Schwimmen in eurer Stadt und wir möchten gerne, dass an eurer Universität unsere Leistungssportler, die dieses und jenes Trainingsumfänge gestalten müssen, so betreut werden, dass sie hier äquivalent in Anführungszeichen zu den USA studieren können. Und ich glaube, dass, oder mir ist es zu einfach zu sagen, ja, in den USA gibt es das schon, dann gehe ich in die USA, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass man hier bereit ist, seine Sportler auf die nächsthöhere Ebene zu lassen. Und ein letzter Gedanke dazu, Badminton ist jetzt nicht die erfolgreichste Sportart in Deutschland, ja, also, aber grundsätzlich ist Badminton eine Sportart, eher gewesen, weil da gibt es jetzt wieder ein bisschen andere Tendenzen, wo man ganz klar gesagt hat, wenn du Bundeskader sein möchtest, dann musst du in Mülheim, ist Bundeskader Einzel Erwachsene, im Saarland Doppel oder andersrum, wie auch immer. Und wenn du nicht da bist, dann bist du halt kein Bundeskader oder du hast halt keine Sparringspartner, die auf deinem Niveau spielen. Und wenn man im Badminton halt mit einer Pfeife wie mir spielen würde, dann ist es halt einfach so, dass man sich nicht verbessert, sondern man muss auf hohem Niveau trainieren. Und Schwimmen ist eine Individualsportart, die messbar ist und wir können alle mit und gegen die Uhr schwimmen, bla bla. Aber am Ende brauche ich jemanden, der mir fürs letzte Prozent oder die letzten halben Prozente mich aus meiner Komfortzone bringt. Und da gibt es aus meiner Sicht nur extrem wenige Leute, die das mit der Uhr schaffen. Die brauchen jemanden, der sie an dieses Limit pusht. Und Magdeburg ist für mich ein Beispiel dafür, dass das funktionieren kann. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist ja auch eine Großzahl, wenn nicht sogar alle deutschen Medaillen bei den Olympischen Spielen in Deutschland produziert worden, in Anführungszeichen, wenn man das so sagen darf, und keine Überseemedaille für den deutschen Schwimmverband bei rumgekommen.
Du hast jetzt viele Punkte angesprochen. Ich steige bei Magdeburg mal ein. Ja, Magdeburg macht aber genau das, was ich vorher schon diskutiert habe. Die haben ein klares Profil. Sie bieten dir eine Option und eine Möglichkeit. Fast alle sind dort Sportsoldaten, die da unterwegs sind. Also sie haben offensichtlich das geschafft, dort Sport und Karriere miteinander zu verknüpfen und dort auch für den Erwerb des Lebensunterhaltes zu sorgen und erreichen dadurch auch eine Attraktivität, auch aufgrund des Trainerteams, aufgrund der Historie, weil sie gezeigt haben, dass man dort erfolgreich vom Jugendschwimmer zum Nationalschwimmer zum internationalen Eliteschwimmerfinalisten aufsteigen kann. Den zweiten Punkt, den du aufgemacht hast, ist die Sache, was sind eigentlich die Interessen des DSV? Und die habe ich hier auch auf dem Zettel, auf dieser kleinen, aber überschaubaren Roadmap stehen. DSV, was macht das eigentlich mit der deutschen Infrastruktur und mit der Leistungsdichte, dass immer wieder die besten Sportlerinnen und Sportler in bedeutender Zahl, nicht alle, aber in bedeutender Zahl, das Land verlassen und aus den hiesigen Trainingsgruppen, aus den hiesigen Wettkampfbecken auch verschwinden? Und da kannst du eigentlich kein Interesse dran haben als deutscher Schwimmverband, wenn du das sportlich betrachtest. Zumal es für dich ja auch als Bundestrainer oder als Verband um ein Vielfaches schwieriger wird, die Entwicklung drüben in den USA weiter zu verfolgen. Also so schön das ist, dass sie sich dort in einer starken Trainingsgruppe und dann aus den letzten Prozent rausgekitzelt werden. Und das ist ja auch etwas, wenn man sich mit den Menschen unterhält, die dort in die USA gegangen sind, um dort die sportliche Karriere weiter zu verfolgen, die erzählen alle das Gleiche. Das finde ich so erstaunlich. Die sprechen alle von einem Teamgefüge, von einem Teamzusammenhalt, von einem Mannschaftsgefühl, von Mannschaftsabenden, von hochintensiven Trainingseinheiten, von Einheiten, wo sie aus der Komfortzone gepusht werden, von Einheiten, wo sie Intensitäten schwimmen, die sie gar nicht gewohnt sind, hier aus den deutschen Trainingsbecken. Das ist eine Blaupause, da kannst du im Prinzip jeden beliebigen Namen davor setzen und erzählen, die sagen alle das Gleiche, was sie dort erfahren und erleben, mit diesen letzten Prozent. Und wenn du jetzt aber hingehst, und das ist ein Problem, was ich damit habe, du kriegst im Prinzip zweimal oder dreimal im Jahr, kriegst du nur eine relevante Standortbestimmung der Sportlerinnen und Sportler, die dort drüben unterwegs sind. Und zwar dann, wenn sie irgendwann mal auf die 50-Meter-Bahn wechseln zum Wettkampf. Die sind vorher ja fast ausschließlich auf der Yardbahn unterwegs. Und das macht es im Prinzip unmöglich, auch nur ansatzweise das zu vergleichen mit, wo ist denn der Leistungsstand jetzt gerade? Wo stehen sie gerade im nationalen Vergleich? Und dann hast du so, dann passiert es dir auf einmal, dass Sportlerinnen und Sportler in dem Vordergrund schwimmen, die du vielleicht vorher gar nicht auf dem Zettel hattest oder die nicht die Entwicklung genommen haben, die du dir als Verband, wo du viele Jahre Nachwuchsförderung reingesteckt hast, versprochen hast und hast auch quasi null Möglichkeiten dort einzugreifen oder gegenzusteuern, weil du ja auch viel weniger Ansprachemöglichkeiten an den College-Trainer dort hast. Also als DSV sollte dir daran gelegen sein, über welchen Weg auch immer das geht. Ich glaube, da gibt es zu wenig Einflussmöglichkeiten an die Universitäten zu sagen, ey, wir haben hier ein sportliches Cluster, guck mal hin, dass wir das bei dir mit angeschlossen kriegen. Den Weg sehe ich nicht an der Stelle.
Ja, also in der aktuellen Konstellation sehe ich den Weg auch nicht. Also machen wir uns nichts vor. Aber wir sprechen ja so ein bisschen darüber, oder die Idee soll ja sein, oder meine Idee wäre zumindest, wie kriegen wir das hin, ein mehr oder weniger konkurrenzfähiges, nennen wir es Produkt, zum amerikanischen Ausbildungs- und Schwimmsystem hinzubekommen. Und dieses Thema Intensitäten und Mannschaftsabende, also ich glaube, in Berlin entsteht gerade auch wieder eine Trainingsgruppe von dem, was ich so beobachte, die international sehr konkurrenzfähig ist, zumindest aktuell zum Großteil auf europäischen und mit ein paar Ausreißern sogar auf Weltniveau. Und ich glaube, das müsste der Weg sein. Also die Zentren, die wir mal etabliert hatten, die besonders gute Leistungen erbracht haben, auch einen klaren Weg aufzuzeigen, wie man dorthin gelangen kann und wie man dort Leistung erbringen kann. Also aus meiner Sicht muss es nicht zwingend die Aufgabe sein, dass man jemanden, weiß ich nicht, ich bleibe jetzt mal bei der SG Neukölln, bei der SG Neukölln schwimmen lernt und 20 Jahre später am Bundesstützpunkt in der Gruppe trainiert, um das zu machen, sondern es kann genauso sein, dass ich auf Rügen schwimmen lerne oder wo auch immer und dann nach Rostock gehe und dann nach Berlin oder wie auch immer ich da hinkomme. Also das ist sozusagen eine klassische Spinnennetz oder Trichter oder wie auch immer man das Bild wählen möchte, geben könnte, um klar zu machen, wo sind denn hier die, wo ist das Ende der Leistungsentwicklung in meinen Möglichkeiten? Also wir sind ja beide...
Weißt du, inwiefern solche Laufbahnberatungen stattfinden, wann die eingreifen?
Also meines Wissens startet eine Laufbahnberatung erst, wenn du ins Kadersystem kommst. Das ist ja schon eine der Schwierigkeiten. Also... Wir kommen hier irgendwann vielleicht auch nochmal zum Thema Kader und meine Meinung zum Thema Kader ist vielleicht etwas anders als die manch anderer Menschen. Aber wenn wir aus Sicht des Deutschen Schwimmverbandes oder aus Sicht von wem auch immer die Möglichkeit hätten, jemanden zu sehen, wo wir sagen, oh, das könnte mal jemand werden mit, weiß ich nicht, 12, 13, 14 vielleicht, dann denjenigen gezielt anzusprechen und sagen, okay, du kommst aus dem Raum Nord oder Nordost und dein Karriereweg würde dich jetzt bis zum Übergang in den Erwachsenenbereich am Standort XY führen und dann kannst du, wenn du dich für Langstrecke entscheidest, nach Magdeburg gehen und wenn du dich für weniger Langstrecke entscheidest, landest du halt in Essen oder Hamburg oder wo auch immer.
Weißt du, ob das, also Entschuldigung, dass ich dich da jetzt unterbreche, aber das finde ich einen spannenden Punkt. Ob das eine Möglichkeit ist, wenn die Sportler tatsächlich 12, 13 talentiert, fällt irgendwie auf bei Mehrkampfmeisterschaften oder so, angesprochen werden, beiseite genommen werden und ihnen klar gemacht wird, ey, das könnte sein, nimmst du die Eltern vielleicht noch mit ins Boot, suchst den Weg über den Heimattrainer und sagst dann, hier, wir haben diese, jene, welche Karriereplanung für dich würden wir vorschlagen?
Also ich weiß es nicht, aber ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass ich mir recht sicher bin, dass es sowas nicht gibt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, ja, wie bei vielen Dingen, so eine Art Bildungsthema vielleicht auch, ne? Also, und auch irgendwie ein Thema von Anerkennung. Also wir haben ja eben gesagt, wir waren beide mal Schwimmtrainer. Es gibt Gründe, warum wir beide keine mehr sind. Geld wird einer davon sein und Arbeitszeiten wahrscheinlich ein anderer. Und das führt dazu, dass ich als Trainer natürlich eine intrinsische Motivation habe, das Maximum aus meinen Möglichkeiten und aus meinen Menschen, die mir zur Verfügung gestellt werden, zu machen. Und wenn mir dann gesagt wird, ach so, du hast nur 6 Wasserzeiten die Woche oder 5, das bedeutet, du kannst eigentlich nur bis 14 oder 13 Elite-Training in Anführungszeichen machen und eigentlich musst du dann alles abgeben, was 13 ist und Perspektive hat, dann führt das natürlich auch zu Frustration. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen würden, den Trainerinnen und Trainern erkenntlich zu sagen, es ist überragend, dass du es geschafft hast, mit 13 den abzugeben und mit 17 ist das irgendwie ein riesiges Talent, so ein Leo Marchand und dann passiert da vielleicht auch was und dann findet vielleicht auch so ein Umdenken statt. Oder wenn man halt auch klar sagt, okay, wir haben die Möglichkeit, dass du als Trainer dich in so eine Position weiterentwickeln kannst. Und da hängen aber ganz viele Sachen aus meiner Sicht als Rattenschwanz dran. Also wenn man jetzt sagt, okay, als junger Trainer ist so ein bisschen wie im Nachwuchsleistungszentrum im Fußball, du bist ein super U15-Trainer und die einzige Möglichkeit, dich zu befördern, ist, dich zum U17-Trainer oder U19-Trainer zu machen, weil das mehr Kohle bringt. Aber da bist du vielleicht gar nicht so wirksam wie in der Jugend. Und da dann Anreizmechanismen zu finden und zu sagen, ja, das ist was clever wäre, so können wir dich weiterfinanzieren, du kannst vielleicht, als eine Idee wäre ein guter Jugendtrainer vielleicht jemand, der mal beim Bundestrainer Nachwuchs hospitieren kann oder der zu Lehrgängen mitfahren kann oder wie auch immer. Also, dass man so ein bisschen die insofern hofiert bekommt und dass man nicht so das Gefühl hat, es gibt einen elitären DSV-Trainerkreis zum Beispiel und jemanden, der dann irgendwo die Dorfarbeit macht. Und ich glaube auch, wir erleben das ja in Hamburg zum Teil auch, wo wir hier gerade sitzen, dass die Kluft zwischen den Vereinstrainern und den Verbandstrainern, um das mal diplomatisch zu formulieren, nicht die geringste ist. Ja, und ich glaube, dass wir sind ein kleiner Haufen, eine kleine Sportart, und wenn wir erfolgreich sein wollen, funktioniert es besser zusammen als gegeneinander.
Ich glaube, das ist etwas, wo ich Fortschritte sehe mit der Traineranerkennung, mit dem Mitnehmen zu Maßnahmen und zu Höhepunkten, auch im Nachwuchsbereich, glaube ich, schon etwas, was sich mehr nach unten staffelt. Nichtsdestotrotz, klar, muss da vielleicht nur eine klarere Kommunikation irgendwie kommen und ein Karriereweg aufgezeigt werden, der auch in Deutschland zur Weltspitze führt und führen kann. Ich meine, wir sind uns auch einig, dass du ja Garantien nicht abgeben möchtest. Das ist unseriös zu sagen. Deswegen finde ich auch die Diskussion, und ich finde schön, dass wir da im Moment drum rumkommen, immer mühselig zu sagen, ja, guck mal, wer alles rübergegangen ist und das nicht geschafft hat. Das ist ja auch gar nicht der goldene Weg. Weil genauso gut die Diskussion macht ja auch nie jemand auf und sagt, guck mal, wer alles hier geblieben ist und die sind nicht oben angekommen.
Ja.
Davon gibt es ja auch hunderte
Ja.
Beispiele.
Wobei ich da einmal kurz reingehen würde, ich möchte diese Diskussion auf keinen Fall aufmachen, aber ich habe eben einmal kurz gesagt, dass aus meiner Erinnerung zumindest die Medaillengewinnerinnen und Gewinner aus Deutschland alle auch in Deutschland trainieren. Wahrscheinlich waren sie der ein oder andere vielleicht mal im Ausland, das habe ich hier nicht so richtig auf dem Schirm. Und ich möchte überhaupt nicht sagen, dass der Weg zum Scheitern verurteilt ist, wenn man in die USA geht oder dass man dann keine olympische Medaille gewinnen kann. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr auffällig, dass zum Beispiel Athletinnen und Athleten, die aus anderen Nationen, also wir hatten eben Leo Marchand, habe ich mal so augenzwinkernd reingeworfen, als den Rising Star aktuell, der trainiert in einem amerikanischen Setting bei Bob Bowman und der hat auch eine internationale Trainingsgruppe, die erfolgreich ist. Und es gibt auch den einen oder anderen Deutschen, der in solchen Trainingsgruppen unterwegs ist. Aber ich glaube, das zeigt ja zumindest, dass es nicht der goldene Weg ist, in die USA zu gehen, um eine internationale Medaille zu gewinnen. Mir geht es nicht darum zu sagen, die haben es nicht geschafft und die haben es nicht geschafft, aber es ist zumindest ein Punkt, um zu sagen, die Wahrscheinlichkeit steigt jetzt nicht ins Unermessliche, wenn man in die USA geht, um das zu machen. Die Bildungschancen steigen wahrscheinlich schon um ein Vielfaches, weil die Vereinbarkeit einfach viel höher ist. Aber wenn man das jetzt rein aus leistungssportlichen Sichtweisen sieht und sagt, Medaillen bei WM, Olympischen Spielen, von mir aus noch EM dazu, dann glaube ich nicht, dass die Wahrscheinlichkeit signifikant steigt, wenn man in ein anderes Land geht.
Das glaube ich auch nicht. Was ich auffällig fand, mit den Medaillen hast du natürlich vollkommen recht, aber nehmen wir die internationalen Athletinnen und Athleten raus aus dem DSV-Team, bleibe jetzt mal beim Schwimmen, dann wäre bloß die Hälfte mit nach Paris gefahren, wenn überhaupt. Also das fand ich schon stark auffällig, dass dieses Team sehr, sehr ausländisch geprägt war. Und das war ja nicht nur USA, es war mit Joscha Salcho ja auch jemand, der in Australien die letzten Jahre seine Karriere vorangetrieben hat als noch individuellere Lösung. Generell muss man sagen, diese Laufbahngeschichte ist eine hochindividuelle Geschichte. Also du musst dir schon überlegen, mit welchem Trainer komme ich vielleicht klar, mit welchem Trainingssetting komme ich klar. Es gibt auch quasi alle, die das erste Jahr in den USA sind, erzählen von Heimweh, erzählen von Umstellungsproblemen, von Anpassungsproblemen. Ja, das ist ein fremdes Land, fremde Sprache. Das ist mit nicht so smooth und so geradlinig, wie man das hinterher vielleicht simplifiziert und vereinfacht an der Stelle, sondern es ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Ich erinnere mich da an Gespräche mit Kim Herkle, die auf einmal mit der Ernährung Riesenprobleme hatte und dann mit Krankheiten und Verletzungen zu kämpfen hatte und das in einem völlig fremden Land im ersten Jahr. Das ist mega, mega schwierig. Ich bin noch beim Thema Infrastruktur auch ein Stück weit. Ich weiß nicht mehr, wie ich drauf kam, habe den Gedanken jetzt im Kopf. Vielleicht auch, weil du Hamburg angesprochen hast und mir da all die Namen eingefallen sind, die hier am Stützpunkt mal waren. Björn Kammann, Julia Mozinski, Jakob Heidmann, die ja Silas Beeth, die alle den Weg in die USA gegangen sind. Und ich glaube, ein ganz, ganz wesentlicher, entscheidender Punkt bei den Entscheidungen war nicht die Trainingsgruppe, weil die war saustark, sondern die Unsicherheit. Es war immer unklar, wie das personell in Hamburg weitergeht. Das war immer auf wackeligen Füßen, das war nie sicher und ich gehe davon aus, du kannst dich in den USA, wenn du dort ans College gehst, auch aus einem anderen Anstellungsverhältnis heraus, ich glaube, die Trainer sind dort über die Colleges beschäftigt, darauf verlassen, dass dich der Coach, das Trainerteam über die nächsten 4 Jahre begleitet, also dass du gemeinsam diesen Weg gehst und die dich kennenlernen und du nicht vielleicht in 3 Jahren 2 verschiedene Trainer hast. Es ist, dann macht es nicht besser in so einem Zyklus. Und ja, da eine Stabilität vermitteln zu können und verkaufen zu können, halte ich auch für wahnsinnig wichtig und etwas, was ich in Deutschland durchaus kritisch sehe.
Ja, zwei Gedanken noch, die ich vorschicken möchte. Das eine ist, du hast gesagt, wir haben, ich sage jetzt mal, einen halb international und deutschen Kader zu den Olympischen Spielen geschickt. Das zeigt für mich so ein bisschen das Dilemma, was wir in Deutschland haben. Wir diskutieren immer, wenn wir über Karrieren diskutieren, über die Biedermanns, die Mertens, die Steffens und so weiter. Und uns gelingt es nicht, diejenigen ins Auge zu fassen, die wir mit unserem duale Karrieresystem eigentlich fördern wollen müssten. Und ich nenne sie jetzt mal die zweite Reihe oder die Staffelergänzung. Das wird sicherlich den meisten nicht gerecht, damit bin ich mir auch bewusst. Aber es geht ja darum, systematisch eine Gruppe von Sportlern zu fördern, die wir dahin bringen. Und uns gelingt es, die Mertens und die, wie auch immer sie heißen, dahin zu bringen und zu Olympiasiegern zu machen. Uns gelingt es aber nicht, eine richtige zweite Reihe an den Start zu bringen, die wir auch fördern, weil die vielleicht nicht zum Bund wollen oder weil sie dies und jenes nicht wollen.
Ich überlege, wie geil wäre das eigentlich, wenn wir genau all diese zweiten Reihen, wenn wir jetzt bei einer deutschen Kurzbahnmeisterschaft in Wuppertal auf einmal alle da haben, die auch in Paris dabei waren. Wenn eine Julia Mozinski über die 200 Kraul mit auf den Startblock steigt, gegen eine Nele antritt, gegen eine Isa Gose antritt, gegen eine Maja Werner antritt, mit einer Nicole Meyer. Das wäre ein hochklassig, super spannend besetztes Feld, was sich super vermarkten lassen würde, was eine Außenwirkung hätte an Leistung, an Tempo. Und ich glaube auch das, also du darfst gerne gleich weiterreden, aber es brennt mir auf der Seele. Das ist etwas, wo wir dann so gerne in die 80er oder 90er vielleicht zurückgucken, wo wir genau das hatten, wo dann nicht so viele weggegangen sind, sondern wirklich auch die Staffelschwimmer, der Perspektivkader dort mit bei den heimischen Wettkämpfen im Wasser war, was viel mehr Attraktivität generiert. Und das ist etwas, das haben wir nicht mehr. Finde ich schwierig.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu, wobei ich manchmal ein bisschen ernüchtert bin, weil die dann halt in der Regel nur einmal schnell schwimmen müssen bei nationalen Titelkämpfen, weil ins Finale, also da ist unsere Breite dann nicht gut genug aus meiner Sicht, dass man sich wirklich, na, anstrengen werden sie sich wahrscheinlich schon, aber an die Grenze oder darüber hinaus gehen wohl die wenigsten, um ins offene Finale zu kommen, von denen, die uns...
Aber was ist denn dann mit jemandem, der jetzt als Vierter sicher reinrutscht? Und wenn 4 Konkurrentinnen dazukommen, auf einmal drum kämpfen muss, der muss 2-mal schnell schwimmen. Und das ist doch der junge Nachwuchsathlet, der da lernt, 2-mal schnell zu schwimmen, dem ich das für später dann mitgebe.
Ja.
So, ich gebe dir recht, für die Topspitze, die jetzt da ist, ändert sich vermutlich wenig. Für die reicht das, 1-mal schnell zu schwimmen. Kann man auch argumentieren, das Finale wird ja nur vom ZDF übertragen, die Vorläufe interessieren ja keinen. Und das wäre immer noch die Außenwirkung.
Natürlich, ja. Also, ich glaube, das geht jetzt so ein bisschen vom Thema weg. Und trotzdem ist es ein valider Punkt, dass wir uns die Frage stellen müssen, warum gelingt es uns nicht, außerhalb von Sportsoldaten ein attraktives System zu bauen? Ich glaube, das können wir ja schon als Quintessenz festhalten, was du in Magdeburg ja gesagt hast. Also die internationalen Athleten sind Profis, also eine Van Rovendal und Co. sind sicherlich nicht bei der Bundeswehr beschäftigt können sich das Leben halt anders finanzieren. Und wir schaffen es leider aus meiner Sicht nur mit solchen Konstrukten, Polizei, Bundeswehr und Co., die Leute wirklich lange oder länger bei der Stange zu halten. Und mit denen man sich unterhält, die sagen dann zum Ende der Karriere auch, dass sicherlich Bundeswehr und Polizei nicht immer deren Traumjob war, als sie 12, 15, 16 waren. Und das ist halt auch so ein bisschen so ein Alarmsignal, wo ich denke, dass wir das Thema duale Karriere ein bisschen von diesem Thema Beamtentum, nenne ich das jetzt mal, entfernen müssten. Also das funktioniert und jetzt müssten wir uns langsam mal, also eigentlich müssen wir das schon seit 10 Jahren, aber spätestens jetzt nicht nur im Schwimmen, sondern auch darüber hinaus mal Gedanken darüber machen, wie können wir auch attraktiv außerhalb dieses Systems werden, weil es ist ja kein exklusives Schwimmproblem oder Schwimmthema, das Sportlerinnen und Sportler an amerikanische Universitäten und Institutionen gehen, um da ihre Karriere und Bildung voranzutreiben.
Absolut. Ich möchte dir widersprechen, dass wir mit dem Thema Leistungsdichte wegkommen vom eigentlichen Thema USA gegen Deutschland, weil wir ganz viel über Leistungsdichte reden. Und auch da wieder sehe ich ein übergeordnetes Interesse, das jetzt mit dem Schwimmen, mit dem Sportler gar nicht so viel zu tun hat. Also wir haben, glaube ich, gut dargelegt, was das sportlich bedeutet, in die USA zu gehen. Wir haben ein bisschen angerissen, was das menschlich persönlich ist, über das ganze Mannschaftsgefüge, Gruppenklima, was da dort für Faktoren sind. Wir haben auch angerissen, dass es einfach für eine persönliche Weiterentwicklung natürlich auch gegen das Argument, kannst du nichts tun in Deutschland. Sei denn, gehst du als Norddeutscher nach Bayern, dann ist es vielleicht so ähnlich, aber gut. Was wir aber auch haben und woran wir, oder und mit wir meine ich jetzt der DSV oder die Funktionsträger ein Interesse haben müssten, ist, die Besten im Land zu halten, weil es die mediale Berichterstattung befeuert. Denn wenn du Stories bringen kannst über, nicht nur über Lukas Mertens und über Isabel Gose und Florian Wellbrock und Sven Schwarz, sondern wenn du darüber hinaus eine zweite Reihe hast, die alle 2-3 Monate mal beim Wettkampf aufeinander trifft und sich dort die Duelle liefert oder bei einer DKM, ich erinnere mich dran, letztes Jahr DMS, erste Bundesliga, war ich in Essen vor Ort gewesen. War ein geiler Termin, weil es relativ nah an Weihnachten war. Es sind die ganzen Auswärtigen eingeflogen, um dann das Weihnachtsfest in Deutschland bei ihrer Familie zu verbringen. Und dann hast du genau dieses Racing. Dann steht eine Anna Elend auf dem Startblock und rasiert die 3 Bruststrecken gegen die andere Konkurrenz, die mit da war, gegen eine Nele oder wer dann auf dem Startblock stand. Dann ist ein Joscha Salchow auf einmal über die 100 Freistil auf dem Startblock und tritt an gegen Martin Wrede oder wie die Sprinter dann dort alle heißen. Und da passierte genau das, was ich mir viel, viel öfter wünschen würde, dass wir nicht nur zu einem Berlin Swim Open zum Teil und dann zu einer deutschen Meisterschaft, weil es ein Quali-Höhepunkt ist für die internationalen Geschichten und eine Außenwirkung hat, sondern dass wir viel öfter die Gesichter, die Sportler, ihre Geschichten vorne sehen in einem packenden Wettbewerb und darüber hinaus dann auch berichten können. Das sind ja die Sachen, die sich nach außen transportieren, und diese Wettkampfhärte ist ja das, was wir in den USA auch immer wieder ansprechen. Und das erinnert mich ein bisschen daran, wie wenn du zu einer Party einlädst und lädst irgendwie 40 Leute ein und die Hälfte davon sagt, ja, ich komme aber nur, wenn der kommt. Und so funktioniert das gegenseitig, und das ist ein sich selbst verstärkendes Prinzip, was wir da haben. So, je mehr starke Leute von hier weggehen, desto schwächer werden wir hier und desto größer wird die Sogwirkung woanders hin. Das heißt, wir müssen tunlichst in meinen Augen dafür sorgen, auch aus einer Berichterstattungsperspektive, das hatte ich auch mal kurz angedeutet, Yard versus Meter. Keine Ahnung, wenn Björn Kammann jetzt die 100 Yard Rücken in 48,6 Sekunden schwimmt, kein Schimmer, was das bedeutet. Ich weiß es nicht. So, ich kann es schwer nur erzählen. Ich kann dann sagen, okay, der ist Zweiter geworden oder war 2 Sekunden schneller als letztes Jahr. Das, natürlich. Aber ich kann das nicht in einem Verhältnis zu einem Ole Braunschweig, zu einem Oskar Schildknecht, zu einem Vincent Passek setzen. Christian Diener kann ich einfach nicht, weil ich es nicht weiß. So, ich kann das nicht umrechnen, es ist nicht vergleichbar. Und das macht es so unfassbar schwer, dort Track zu halten und das zu transportieren.
Ja, ich muss noch 2 alte Gedanken loswerden. Das eine ist der Gedanke
zu... Ich habe länger geredet, als ich wollte.
Alles gut. Das Thema Akklimatisierung hast du eben angesprochen im Ausland. Ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen davon freimachen, dass, also wenn wir in Deutschland, also mein Anliegen, habe ich ja eben schon mal gesagt, wäre eigentlich, dass wir so eine klassische pyramidale, Pyramide ist nicht so ein gutes Thema, weil es auch kadermäßig passt, und damit habe ich ein paar Probleme, aber dass man halt so eine trichterförmige Lösung findet und sagt, okay, ich muss vielleicht ein, zwei Mal meinen Trainer oder Trainerin wechseln, und vielleicht hat der eine Trainer oder Trainerin ein anderes Regime, wie sie ihr Training leitet. Und das gehört aus meiner Sicht auch in Persönlichkeit und Leistungsentwicklung dazu. Und in Deutschland sind wir häufig, glaube ich, nicht bereit, innerdeutsch zu wechseln. Dann bleiben wir lieber bei unserem System und sind aber bereit, ins Ausland zu gehen. Das wollte ich nochmal so ein bisschen unterstreichen. Das Thema Akklimatisierung müssen wir auch irgendwie, ja, wenn wir das adressieren, müssen wir das, glaube ich, auch innerdeutsch adressieren. Und das zweite Thema habe ich schon wieder vergessen, deswegen kommen wir gleich zum Thema.
Da kann ich zu dem ersten noch was sagen, mit dem Wechsel innerhalb Deutschlands, weil ich glaube, da ist auch ganz viel Ego-Gedanke mit dabei. So, wenn Sportler den Verein wechseln, dann ist so, oh, der Verräter, der ist gegangen, der ist woanders aber hin.
Darf ich einmal kurz da rein? Ich möchte, also es geht mir nicht darum, dass irgendein Sportler irgendeinen Verein wechselt. Also es geht mir darum, dass sie den Standort wechseln. Ja, und das ist für mich ein himmelweiter Unterschied, dass jemand einen Verein wechselt. Darum geht's mir überhaupt nicht. Die können von mir aus bei ihrem Verein schwimmen, bis sie im Mastersbereich sind oder wo auch immer sie sind, sondern es geht darum, an Standort X eine Trainingsgruppe zu haben, die möglichst leistungsfähig ist. Weil am Ende führt das dazu, du hast eben von Vermarktung gesprochen, was ist das Interesse, wenn die Vereinsmeisterschaft des SC Magdeburg bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, bei den deutschen Meisterschaften stattfindet? Das kann ja auch nicht im Interesse sein, sondern es muss nur darum gehen, dass Leute den Standort wechseln und die können immer noch ihre Heimatfarben vertreten und die können immer noch in der Lokalpresse auftreten, die können immer noch zu ihrem Heimatdorf-Wettkampf fahren und da PR machen. Das soll alles möglich sein und das ist auch überhaupt nicht mein Reden, sondern es geht mir rein darum, dass wir starke Standorte haben müssen, wo die besten Trainerinnen und Trainer sind, die beste Infrastruktur ist, die beste Physiotherapie, die beste Sportmedizin, die beste Laufbahnberatung, was auch immer. Und von mir ist der beste Leistungsdiagnostiker und dann die besten Athletinnen und Athleten.
Aber häufig müssen sie ja wechseln, um Förderung zu erhalten, um überhaupt dort trainieren zu dürfen. Nele Schulze zum Beispiel musste nach ihrem Wechsel von Hamburg nach Berlin, musste sie den Verein wechseln, damit sie in Berlin in die dortigen Förderkriterien reinfällt. Die durfte über auswärtige Vereine, keine Ahnung, ob ich jetzt Geheimnisse erzähle, aber kann man bestimmt nachlesen irgendwo. Sie durfte nicht den, also war dann noch in Flensburg gemeldet, beziehungsweise Flensburger Startrecht. Das war nicht möglich, weil sie dann die Berliner Förderung nicht bekommen hätte. Und ich glaube, ähnliches ist jetzt mit Emilian Holland, der nach Potsdam ist, aus Heidelberg, aus Riedlingen. Auch er hat den Verein gewechselt, mit Sicherheit aus den gleichen Gründen. Und was ich trotzdem sehr gut finde, was mir auffällt, denke ich zum Beispiel an einen Timo Sorgius, der ja in Leipzig trainiert, aus Konstanz kommt, der immer noch wieder die Kontakte nach Konstanz hat oder die, wo dann die Sportler eingeladen werden, dort 50 Delfinen um die Wette schwimmen und dann anschließend Autogrammstunde machen. Total super, total schön. Ich habe noch einen Punkt, aber du sitzt schon so geifernd vor dem Mikrofon, deswegen möchte ich dich aussprechen lassen.
Ja, also zum einen habe ich den anderen Punkt von vor einer halben Stunde gefühlt nochmal. Also das Thema Intensität wollte ich noch einmal kurz aufgreifen. Ich glaube, das Thema Yardbahn hat sicherlich den Vorteil, wenn wir aus trainingsmethodisch, trainingswissenschaftlicher Sicht dahin gucken, den Vorteil, dass man da höhere Intensitäten durch mehr höhere Geschwindigkeiten, durch mehr Wenden etc. hat. Deswegen sollten wir vielleicht auch darüber nachdenken, in Deutschland wieder mehr Kurzbahn in unser Training zu integrieren. Alle möglichen Standorte haben nur lang, also
ich sehe das Thema für die nächsten
Probleme. Genau, ja. Das können wir gerne bei einem anderen Termin nochmal vertiefen. Das wollte ich nur nochmal sozusagen ansprechen. Und das zweite ist dieses Thema Wechsel. Natürlich, das, also hochlebe der Föderalismus natürlich, ja. Also dadurch, dass du ja über deinen Standort und über deinen Landesstützpunkt und über deinen Landessportbund, Landesschwimmverband und so weiter ja Fördermittel bekommst, ist genau das Problem. Aber die Frage ist natürlich, also ich versuche das ja immer aus einer möglichst Helikopterperspektive zu sehen und möglichst alle Animositäten und alle Persönlichkeiten da herauszulassen und mein Ansinnen ist, dass möglichst jeder, der irgendwann mal zu Olympischen Spielen möchte, da auch hinkommt oder seine persönlichen Ziele erreicht. Aber aus einer Helikopterperspektive muss ich halt sagen, dass es ein gewisses Level braucht. Und um ein gewisses Level zu haben, brauche ich halt eine gewisse Struktur. Und wenn ich die nicht habe oder wenn ich die Infrastruktur nicht habe, dann kann ich es nicht erreichen. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, ob der Deutsche Schwimmverband, ob welche Struktureinheit auch immer ermöglichen kann, dass man über, keine Ahnung, Zweitstartrecht oder Startrecht versus Vereinsmitgliedschaft oder über welche Unterschiede man dann auch immer nachdenken muss, entscheiden kann, du musst zwar, weil du die Fördermittel in Bundesland X abgreifen musst, Vereinsmitglied in diesem Verein sein, Das bedeutet aber nicht automatisch, dass du auch für diesen Verein bei einer Meisterschaft oder bei einem Wettkampf startest. Ich weiß nicht, also das ist ein sehr theoretisches Konstrukt, das müssen wir auch nicht sozusagen erörtern, weil es halt einfach eine Fantasie ist. Aber mir geht es darum, diese Gedanken zuzulassen und zu überlegen, ach so, ja, wir können das nicht, weil das geht ja nicht, weil das ist ja immer so. Und das ist halt was, worauf ich nun gar keine Lust habe, weil so können wir auch direkt den Sargnagel darauf hauen. Und so wie ich den DSV im Moment wahrnehme, scheint da ja ein gewisser Veränderungswille vorzuherrschen in Sachen Professionalisierung, in Sachen Denkweise etc. pp. Und vielleicht wäre das auch ein Ansatz zu sagen, okay, wir wollen zentralistischer denken. Der Begriff Zentralisierung ist sehr negativ konnotiert im deutschen Schwimmsport. Und um diese Zentralisierung vielleicht ein bisschen zu hemmen, könnte man sagen, okay, wir wollen Leistungszentren etablieren, was aber nicht, was bedeutet, dass die besten Sportlerinnen und Sportler und die besten Trainerinnen und Trainer zusammenarbeitet, was aber nicht bedeutet, dass das sozusagen die goldenen Käfige des deutschen Schwimmsports sind. Ja, also man muss, glaube ich, die Idee von den Umsetzungen der Vergangenheit ein bisschen lösen, um nicht diesen Begriff so negativ konnotiert zu lassen und alle auf den Bäumen zu haben, nur wenn der Begriff Zentralisierung fällt.
Ja, da ja, stimme ich zu, das ist richtig. Ich bin noch beim Thema USA versus Deutschland, bin ich noch bei softeren Faktoren hier bei meinem auf meinem Notizzettel, was ich gerade aufgeschrieben habe. Ein Punkt war Medien und dort nochmal genauer auch Social Media, weil das auch etwas ist, wo ich riesige oder große Unterschiede sehe, die vielleicht gerade kleiner werden, aber die Präsenz der dortigen Sportmannschaften oder Universitäten in den sozialen Medien mit der Aufbereitung von Wettkämpfen, mit der Vorbereitung für Wettkämpfen, mit der Präsentation von Leistungen und anderen Sachen ist so viel präsenter. Ich will nicht sagen besser oder professioneller, das finde ich ist falsch, aber einfach präsenter, es wird gemacht. Das reicht eigentlich schon fast aus. Es wird gemacht. Was hier auch kaum und viel zu wenig stattfindet, wenn ich an so viele Vereine denke, die herausragende Athleten haben, die SG Neukölln, hast du, kommt einem da in den Sinn, der SC Magdeburg macht das auch nur so mittelgut mit all den Weltklasse-Athleten, die sie haben und alle anderen. Es gibt immer wieder Bestrebungen zu Saisonanfang, dann kommen neue Formate auf und dann werden die Kader mal vorgestellt und dann lernt man die kennen. Das ist total super und richtig und wichtig und das möchte ich noch viel, viel häufiger sehen, wer denn in den Kadergruppen ist und wer dort der Trainer ist, alleine schon, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Aber ich möchte auch sehen, die SSG Leipzig war jetzt mit ihrer TG Schulte letztes Wochenende beim Wettkampf oder ist hier im Trainingslager unterwegs. Was habt ihr denn Geiles gemacht? So, und dann pack mir auch die plakativen Sets, die 20x400 lagen, in die Story. Einfach, weil es Klicks bringt. Nicht, weil das trainingsmethodisch unfassbar sinnvoll vielleicht ist oder von allen nachgemacht werden sollte. Darum geht's ja nicht. Aber es bringt dir die Aufmerksamkeit. Das findet dort viel mehr statt.
Ja, aber geht's dir eine Nachfrage dazu, um eine Meinung dazu zu äußern? Geht's dir dazu darum, die Wettkämpfe professioneller zu begleiten? Das war, wenn ich dich richtig verstanden habe, so dein Einstiegsstatement dazu. Und am Ende sind wir aber dann bei so Trainingsgruppen und ja,
Trainingseinheiten. Es geht mir darum, das mehr nach außen zu transportieren, weil das ist auch etwas, was heute viel wichtiger ist, als das vor 10 Jahren war. Die Sportler wollen gut repräsentiert werden, die wollen dargestellt werden mit ihren Leistungen. Das hat was mit einem verständlichen Geltungsdrang zu tun, weil es ein Projekt ist, in das ich so viel Arbeit und Zeit und Energie und Emotionen reinstecke, das möchte ich präsentieren. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin 15 Jahre alt oder 16 und schwimme hier deutsche Spitze mit und kratze da an den Jahrgangsrekorden von mir aus oder mache sonst irgendwas Tolles, Vereinsrekorde, dann möchte ich dafür gewertschätzt werden. Und zwar nicht, dass das im Kölner Stadtanzeiger steht oder im Elbe Wochenblatt, sondern ich möchte, dass es mir da eine nette Story draus gebastelt wird, aus dem Start, aus dem Anschlag, aus einem Jubel und einer Zeit, was ich meinen Followern präsentieren kann. Das ist für mich Wertschätzung. Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass das ein softer Faktor mit ist.
Ja, also da stimme ich dir zu. Ich glaube, dass dieses Social-Media-Thema einen höheren Professionalisierungsgrad in den USA als in Deutschland hat, um das mal charmant zu formulieren. Und ich glaube aber auch, dass wir ohne die Wettkampfformate in den USA aus dem FF zu kennen, gerade mit diesen, ich nenne sie jetzt mal College-Meisterschaften oder College-Kämpfen, wo dann mehrere verschiedene, so wie in einem Bundesligaspieltag im Fußball recht regelhaft gegeneinander antreten und wie jetzt zum Beispiel bei einer DMS Masters einen recht komprimierten Wettkampfkalender haben, der sich wiederholt und dann häufiger die gleichen Athletinnen und Athleten zeigt, besser zu vermarkten ist als mein Beispiel ist immer, ich weiß nicht, ob das dem heute noch gerecht wird, aber zum Beispiel Swimman Fun Days, wo du dann irgendwie 60 Läufe, 100 Kraul hast, wovon dann 25 bei 1,5 bei den Frauen sind und bei 1,00 bei den Herren sind, wo dann quasi 10 Läufe immer die gleiche Geschwindigkeit vor deinem Auge passiert, was einfach weder interessant für klassische Medien ist, als auch interessant ist, um Sportlerinnen und Sportler bei der Stange zu halten.
Aber deswegen rede ich ja von Aufbereitung.
Genau, ja. Das meinte ich ja, dass wir da auch hinkommen müssen, dass wir über verschiedene interessante Wettkampfformate, wir haben ja in Wuppertal zum Beispiel jetzt, war das gerade, kommt das wieder, wie auch immer, diese 25er, wo so Swimouts stattfinden. Ich glaube, sowas kann man besser ausspielen und auch besser aufbereiten als den 27. Vorlauf, wo dann am Ende die Leute immer wieder das Gleiche sehen. Klar, sind die Clips immer für die Einzelnen.
Wo ist denn das aus Wuppertal? War jetzt vor ein paar Wochen, hast du recht, 25 Meter. Wo ist denn das? Dieses blöde Rennen dauert 10 Sekunden. Ja. Und das ist eine optimale Aufmerksamkeitsspanne für Splash and Dash. Wo ist denn das? Ja. Warum sehe ich denn nicht, wer da vorne war? Warum sehe ich denn, das soll jetzt kein Blaming sein, aber letztes Jahr war es Finale, die besten zwei waren Jessie Felsner gegen Kara Vogt. Weiß ich noch, weil, egal. Weil Kara war Jahrgang 08, die war also 15 letztes Jahr und Jessie hat spekuliert, ob sie bei Olympia startet. Also hat von daher auch schon eine Relevanz. Oder einen besonderen Reiz. Wo ist denn dieses Duell? Ich habe nicht ein Bild davon, nichts davon gesehen. Kein Foto, kein Start, kein Video, kein nichts. Und das ist das, was ich so anprangere und wo ich sage, okay, wenn ich mir überlege, ich stecke da so viel rein und ich mache da so ein blödes, Anführungsstrichen, so ein normales Dual Meet in den USA und schwimme nah an den Schulrekord ran oder unser Team gewinnt. Ich gewinne mein Rennen. So gegen die anderen. Und dann gibt es vorher Fotos, gibt es Fototermine, wenn 20 Fotos von mir gemacht, dann wird das dargestellt. Ich weiß nicht, wie professionell das läuft oder ob die da auch einen Medienstudenten nehmen und sagen, hier komm, das ist deine Semesterarbeit, du machst das jetzt. Was ja legitim wäre, sind wir wieder bei der Kooperation mit Universitäten. Ne? Das möchte ich doch haben, also auch als Sportler. Als Sportler ist das für mich ein Punkt.
Ja, aber ich glaube, du sprichst das Problem, was wir dabei haben, hast du gerade selber angesprochen. Also die Frage ist ja das Wer. Ja, also am Ende ist die Frage, leistet das der Veranstalter, der da einen YouTube-Stream aus den 25ern macht oder so und dann klippt man sich das selber raus oder wer auch immer man das macht? Oder soll das vielleicht der Trainer machen, der vielleicht auf der Rückfahrt gerade nichts zu tun hat, weil er ja sonst nie was zu tun hat, ja. Also die Frage ist ja, ich hoffe, die Ironie war deutlich, falls die Beschwerdemails an dich kommen, ja, aber die Frage ist ja doch, wer soll das tun? Also ich will jetzt nicht sagen, dass wir in Deutschland ein unterfinanziertes System haben, aber zumindest auf Vereinsebene haben wir meistens ein sehr, sehr enges Personaldeckchen, so dass wir die Frage stellen müssen, wer das halt tut. Und ich glaube, dass es uns gut täte, wenn es das gäbe. Das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Und ich glaube sogar, dass wenn man jemanden dafür auf 450 oder 520 Euro Basis einstellen würde, dass man die Kohle relativ schnell wieder einspielen würde. Ja. Aber vielleicht fehlt auch die Weisheit oder vielleicht sind auch die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in den Vereinen nicht so weit, dass sie sagen, das ist das, was uns fehlt. Oder ich weiß nicht, von wo der Druck kommen muss, ja. Aber ich glaube, dass es bei uns nicht funktioniert, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier einen Studierenden von der Uni oder der ist sogar sowieso da und macht das gerade, was weiß ich, der macht das an einem Wochenende für Football, am nächsten für Schwimmen, am dritten für was weiß ich was, sondern das funktioniert nur, wenn du Glück hast und gerade im Verein jemand verletzt ist, der gerade irgendwie was mit Medien studiert oder wenn du in deiner Trainingsgruppe jemanden hast, der nicht im Finale schwimmt und in der Lage ist, die Kamera da mal kurz drauf zu halten.
Überraschend, wie viele Leute du jetzt in einer Aussage. Der macht irgendwas mit Medien, ja.
Ja, also ich, nee, was ich da, das Problem ist ja einfach, dass ich, was ich damit sagen möchte, ist, dass das mich ja gar nicht ins Lächerliche ziehen, sondern das ist ein realistisches oder ein relevantes und ernstzunehmendes Problem, wo ich dir 100% zustimme, dass wenn wir in das hinkriegen, das besser zu vermarkten, aber ich glaube, dass bei vielen Entscheidungsträgern das Thema Vermarktung immer noch an den 20 Minuten ZDF hängt, ja, und das über allem schwebt. Und solange das ZDF 20 Minuten überträgt, dann finden die deutschen Meisterschaften an Tag X statt. Und solange das sozusagen die Denkweise ist von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, dann, ja, also ich meine...
Nee, das ist mir zu groß an der Stelle. Also das ist mir... Da, ja. Da will ich gar nicht, das meine ich nicht, nee, sondern ich meine den Verein wirklich. Und du hast das gut illustriert, also es war jetzt gar nicht böse gemeint. Ja, natürlich ja. Ist das dann ein Medienstudi oder jemand, der da eine Affinität für hat oder jemand, der sich eh schon seinen Instagram-Kanal halbwegs professionell aufgebaut hat, weil er da Bock drauf hat, der das dann übernimmt mit für den Verein. Ich rede da wirklich von der Vereinsebene, nicht davon, dass der DSV jetzt die Aufgabe hat, die deutsche Meisterschaft oder die Kurzbahn oder was auch immer, die MSJ-Finale medientechnisch auszuschlachten, sondern ich rede davon, dass mein Vereinskamerad mit seinem iPhone 15 oder 16, was ja völlig geeignet ist, dort die Videos zu machen und das dann am Ende zusammenklippen lässt von jemandem, der da viel Spaß dran hat.
Ja, ich wollte das damit nicht auf die DSV-Ebene, sondern mir ging es eher darum, dass aus meiner Sicht die Denkweise von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, die solche Veranstaltungen planen, meistens aus so einer Denkrichtung kommt, dass dieses Thema, wie kriege ich es hin, einen guten Social-Media-Clip zu haben, nicht in der Denkweise von solchen Planungen stattfindet. Also das heißt jetzt nicht, dass jeder Clip, der da gemacht wird, professionell sein muss und das heißt auch nicht, dass man das nur so aufnehmen kann, aber ich habe die Befürchtung, dass dann eher das Thema ist, ja, wie geht denn das mit Datenschutz, wie kriege ich das hin, dass nur die eine Bahn da drauf ist, wie, ne, also ich glaube, dass wir halt aus so einer problemorientierten Denkrichtung darauf gucken, dass der Gedanke, den du geäußert hast, den ich für richtig und zeitgemäß halte, dort keinen Einklang findet, sondern wenn du jetzt, du sitzt in einem Gremium, die einen Wettkampf planen, die das vielleicht auch für ihren Verein ganz cool machen wollen und dann kommt da jemand und sagt, ja, aber habt ihr euch Gedanken über Datenschutz gemacht? Wisst ihr, wenn ihr euch das anguckt, da sind leicht bekleidete Kinder in Anführungszeichen, die oder Minderjährige, die da in der Regel bei diesen Schwimmwettkämpfen sind. Wisst ihr, was passiert, wenn es in falsche Hände gerät? Und dann kommen solche Gedankenschleifen dahinter, wo wir halt einen sehr problemorientierten Blickwinkel aus meiner Sicht in Deutschland haben, den man vielleicht in den USA nicht hat. Und das führt dazu, dass wir sehr lange brauchen, um sowas zu initialisieren. Nichtsdestotrotz halte ich das für vollkommen relevant und wir müssen aus meiner Sicht sehr lösungsorientiert dahin kommen, zu sagen, am Ende ist es sowohl auf DSV-Ebene egal, ob wir eine halbe Stunde auf im ZDF laufen, im Gegensatz zu, wenn wir 3 Stunden auf Twitch laufen können, zum Beispiel, das sollte mir vielleicht eher anstreben. Und auf der anderen Seite sollten wir sagen, okay, wenn wir diese Denkweise in einem größeren Setting haben, kriegen wir es vielleicht auch auf kleineren Ebenen hin, das sozusagen umzusetzen. Und abschließend ein Zitat von einem Bekannten von mir, der immer sagt, eine Revolution beginnt von unten und von oben. Deswegen habe ich so ein bisschen diese Klammer zu setzen, dass wir einfach auf allen Ebenen versuchen müssen, über Social Media nicht nur zu sagen, das ist unsere erste Mannschaft oder das ist unsere so und so und das ist der und der und kriegt jetzt so eine Quartettkarte auf Instagram, sondern die Quartettkarte auf Instagram beim ersten Training ist, weiß ich nicht, du kennst dich da wahrscheinlich besser aus, einen halben Tag interessant, vielleicht 2 Tage interessant und wenn aber 6 Wochen oder 4 Wochen später derjenige dann beim Workout gezeigt wird, dann ist sie vielleicht wieder interessant, wenn die aber dann erst ein Jahr später wieder die nächste Quartettkarte mit den gleichen Hobbys und nur ein Jahr älter ist, dann ist sie wieder nicht interessant. Und ich glaube, dieses kontinuierliche Dranbleiben und Konzepte zu entwickeln, wie wir Social Media in Schwimmwettkämpfe oder in so ein Trainingsregime einbinden können, halte ich für extrem relevant, ja.
Ja, absolut. Wir sind schon ganz schön weit gekommen. Wir sind jetzt bei 75 Minuten Marke und ich hätte hier immer noch 2, 3 Punkte auf dem Zettel. Wir sind auch viel abgedriftet dahin, dass die USA so viel besser machen. Und ich glaube, zwischendrin haben wir aber auch wichtige Punkte erläutert, dass das im Zweifel gar nicht stimmt. So, du hast die Erfolgsbilanz angesprochen von US-basierten Athleten gegen deutschlandbasierte Athleten, die ganz klar zugunsten der deutschen Athleten und Athletinnen ausfällt. Mir wäre auch wichtig, nochmal zu betonen, dass wir infrastrukturell hier in Deutschland, das hatten damals Jakob Heidmann gesagt, der da in San Francisco bei trainiert hat, wie hieß er denn, David Marsh, so, die sind quer durch San Diego gefahren zu ihren Trainingsorten, also sie hatten irre Reisezeiten, alles Sachen, wo er in Hamburg nicht mal das Gebäude für hätte verlassen müssen. Also wir sind da infrastrukturell wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben auch hervorragende Trainingswissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die sich im internationalen Maßstab überhaupt nicht verstecken müssen. Gleiches gilt für viele Trainerinnen und Trainer, die sich nicht verstecken müssen. Aber ich glaube, was deutlich geworden ist, und damit würde ich hier vielleicht auch sogar ein Wrap-up machen an der Stelle, ist, wir haben ein institutionell infrastrukturelles Problem. Also wir kriegen das nicht. Wir kriegen die PS, die irgendwo sind, kriegen wir nicht auf die Straße, um eine weitere Phrase hier in den Raum zu werfen.
Ich lache deswegen oder ich schmunzle deswegen, weil ich dachte, okay, wenn du es nicht sagst, dann sag ich es jetzt. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema, dass wir sehr, sehr stark darin sind, unsere Probleme nach vorne zu stellen und auch sehr, sehr stark darin sind, uns zu zerdenken und zerreden. Aber ich glaube, wenn ein Verein oder wenn eine kleinere Größe an Menschen ein cooles Konzept für einen, ich nenne es jetzt mal Social-Media-Wettkampf hat, weil das gerade unser letztes Thema ist oder war, dann wäre das doch total cool, wenn sie das umsetzen und das groß machen und das am Ende von anderen übernommen wird und das sozusagen zu was führt. Und mein Plädoyer wäre immer, das auszuprobieren und mal neue Dinge umzusetzen. Da kommen wir vielleicht in anderen Kontroversen noch drauf, andere Wettkampfformate auch in Bezug auf andere Dinge als Social Media vielleicht zu machen. Und das ist was, wo ich denke, warum erlauben wir uns nicht, innovativ zu sein? Und warum muss am Ende jeder Wettkampf und jedes Mal, wenn wir uns treffen, am Ende auf irgendeiner Rangliste auftauchen? Sondern warum können wir nicht einfach mal so ein Experimentarium schaffen und sagen, okay, wir versuchen jetzt hier mal was und machen mal was mit Spaß und nicht nur was mit Metern und mit Ernst.
Ja, und ich würde mir wünschen, abschließend, dass sich irgendeine kleinere Uni vielleicht ein Herz fasst. Muss ja nicht gleich die ganz große in Bochum oder in Hamburg sein, sondern vielleicht in Heidelberg, die nicht 40.000 Studenten hat, sondern nur 5,5, ich weiß es jetzt nicht, sich ein Herz fasst und sagt, so, wir haben hier einen Stützpunkt und wir buttern jetzt rein und versuchen, attraktiv für den Leistungssport zu werden und machen uns darüber ein Profil. Das wäre eigentlich auch sehr, sehr schön. Hier, ich glaube, dann haben wir das hier gut zusammengefasst und war auch eine sehr erquickliche und lebendige erste Ausgabe von diesem Format, das immer noch keinen Titel hat, aber irgendwann vielleicht einen kriegen wird. In diesem Sinne sage ich vielen Dank, Christoph, dass du da warst.
Danke, André, für die Einladung.
Und nächste Woche soll es dann, nicht nächste Woche, sondern nächsten Monat mit einem neuen Thema weitergehen, das noch zu bestimmen ist. Wenn ihr Wünsche habt, dann an andre@swimcast.de. Und ansonsten sage ich Tschüss für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder.